Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, darf ich schon anfangen? Okay. Ich dachte, ich warte erst, bis alle sitzen, aber ich glaube, hier herrscht auch etwas Fluktuation. Ich muss jetzt hier sehr dicht an das Mikro rangehen. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Dadurch habe ich eine leicht gekrümmte Körperhaltung. Ich bitte, das zu entschuldigen. Wenn ich dann gleich meine Lesebrille aufsetze, dann kann ich Sie nicht mehr erkennen. Sie können mir also Grimassen schneiden oder sagen, oh, alles gut. Sie haben echte Narrenfreiheit. So wie ich in meinen Büchern. Eigentlich nennt man mich die schwarze Witwe des Weserberglands. Und wissen Sie auch warum? Ich schreibe eigentlich böse Schattenkrimis. Der Schatten, das können Sie sich denken, zeugt schon davon, dass die Sachen so mehr in Richtung Krimi und Thriller gehen. Und als ich im Herbst 2015 das Buch Schattensucht veröffentlicht habe, da war ich selber eigentlich so ein bisschen von der Recherche ermattet. Denn das Thema dieses Krimis ist Sterbehilfe und Suizidforen. Ich hatte mir überlegt, was ist, wenn sich ein Mörder in einem Suizidforum sein Opfer sucht, das möglicherweise gar nicht diesen letzten Schritt gehen will. Wenn dann jemand anders diesen letzten Schritt ausführt, können Sie das kriminaltechnisch fast überhaupt nicht feststellen. Und das weiß ich, weil ich mit einem Profiler vom LKA Hannover zusammenarbeite. Der erzählt mir natürlich so das eine oder andere. Und was für mich auch besonders hilfreich ist, ich habe lange Jahre selber in der Chirurgie gearbeitet, habe also im OP gestanden, so dass Sie sich vorstellen können, dass auch die rechtsmedizinischen Elemente natürlich von mir sehr gut recherchiert sind. Ja, und nach dieser Schattensucht, da hatte ich lieber auch die Sehnsucht, plötzlich mal etwas ganz anderes zu machen. Denn wenn Sie heutzutage die Zeitung aufschlagen, Sie schauen ins Fernsehen, überall Mord, Totschlag, Terror. Und da dachte ich, es muss auch mal was anderes geben. Etwas, was nicht trivial ist, aber was man wirklich so lesen kann, dass man auch einfach mal herzhaft lachen kann. Und so entstand im letzten Jahr mein Friesenerz. Sie kennen wahrscheinlich diese komischen gelben Jacken, in denen man so scheußlich schwitzt, die es oben an der Küste gibt. Die, nicht nur an der Küste, Sie haben recht. Ja, und wissen Sie was? Da gibt's gerade ein echtes Friesenerz-Revival. Die sind wieder echt im Kommen, die Dinger. In allen möglichen Farben, manchmal kann man sie sogar wenden. Und das Tolle an diesem Buch ist, dass es sich auch noch wie ein Friesenerz anfühlt. Ja, Sie dürfen nachher mal fühlen kommen. Ja, und nachdem diese Idee geboren war, einen Krimi mit Oma Pusch und ihrer Freundin Rita zu schreiben, ist das so gut angekommen, dass nach einem Jahr schon nun die dritte Auflage veröffentlicht wird. Das ist so ein richtiger Dauerbrenner an der Küste nicht nur, sondern auch wirklich überall. Und da ich den letztes Jahr auch hier schon in Leipzig auf der Buchmesse mit hatte, sind in diesem Jahr ganz viele Menschen wieder zu mir gekommen und haben gesagt, das war klasse, jetzt müssen wir den Friesengeist haben. Den Friesengeist, aus dem ich Ihnen gleich vorlese, das ist der Nachfolger. Ach nee, so, ne? Ja, sehen Sie, ich hatte auch mein Namensschild schon falsch rum. Naja, das ist der Friesengeist. Kennen Sie Friesengeist? Wer jetzt nicht aus dem Norden ist, weiß es vielleicht nicht, darum möchte ich es einmal kurz erläutern. Der Friesengeist ist ein sehr, sehr hochprozentiger Schnaps. Der hat 54%, wird in Eckernförde von der Firma Waldemar Behn hergestellt und den kann man eigentlich überhaupt nicht trinken, denn man muss ihn erst anzünden. Und dazu gibt es dann einen speziellen Friesengeistspruch. Der wird also angezündet, dann wird das Sprüchlein aufgesagt, dann wird er gelöscht mit einem kleinen speziellen Kupferfähnchen und dann ist der Rand des Glases so heiß, dass sie sich auf jeden Fall die Lippen verbrennen. Man muss also etwas warten, man braucht Geduld. Ja, und da habe ich mir gedacht, wenn die Firma Waldemar Behn so einen Spruch geschrieben hat, der hätte ja eigentlich auch auf Ostfriesisch sein müssen, ne? Ist er aber nicht. Und da habe ich mir gedacht, da schreibst du einfach mal einen neuen. Und den lese ich Ihnen jetzt als erstes mal vor. Sie dürfen dann auch raten, was er bedeutet. Wie't blink für fand See, stürt sig dat her. Blasut, slugrut, genäht ins Dild, as echte Fräsen wild. Ostfriesland to er, fand Fräsensböck mehr. Haben Sie was verstanden? Soll ich es Ihnen mal übersetzen? Also jetzt stellen Sie sich vor, das können wir hier natürlich auf der Buchmesse nicht machen, ich hätte jetzt hier einen brennenden Schnaps stehen, ne? Dann würde ich sagen, wie das Leuchtfeuer vom Meer sendet sich's her. Blas aus, schluck runter, genieß in Stille, wie es echte Friesen wollen, Ostfriesland zur Ehr, vom Friesenspuk mehr. Ja, und Sie können sich natürlich vorstellen, dass der Friesengeist, also jener Schnaps, auch eine gewisse Rolle in diesem Friesengeist spielt. Wobei das natürlich eine Mehrfachbedeutung hat. Können Sie sich ja denken. Jetzt lese ich Ihnen kurz den Klappentext vor, damit Sie ungefähr wissen, wovon das handelt. Und dann werde ich in das Buch einsteigen, ja? Die Hafenidylle von Neuharlinger Siel wäre perfekt, aber, ach du Schreck, Oma Pusch schaut aus ihrem Fenster direkt auf den toten Emil. Der Fischer hängt am eigenen Mast an einem mysteriösen Knoten. Doch damit nicht genug. Gerade als sie mit ihrer Freundin Rita die Ermittlungen aufnimmt, erfährt sie, dass Theo leblos in einem seiner Strandkörbe sitzt. Noch ein Selbstmord? Oma Pusch hat ihre Zweifel. Vor allem, weil sich der Tote samt Strandkorb in Luft aufgelöst hat, noch bevor die Polizei vor Ort ist. Teufelszauber oder Hexenwerk? Die greise Marga ist fest davon überzeugt. Das muss etwas zu bedeuten haben, denkt auch Oma Pusch. Sie folgt ihrer guten Nase und bringt dabei nicht nur sich selbst in Gefahr, denn ein böser Geist treibt an der Küste sein Unwesen. Jetzt will ich aber doch die Brille wechseln. Nicht, weil ich Angst davor habe, dass Sie jetzt doof gucken, aber ich kann einfach besser sehen. Kennen Sie Neuharlinger Siel? Jeder, der schon mal am Hafen von Neuharlinger Siel spazieren gegangen ist, kennt den Kiosk von Oma Pusch. Und möglicherweise hat er sogar eines ihrer legendären Rollmopsbrötchen gegessen. Wahrscheinlich wird er ein paar Worte mit ihr geschnackt haben, ohne zu wissen, wen er da vor sich hatte. Ein Urgestein dieses herrlichen Küstenlandstriches und neuerdings auch eine eher im Geheimen gefeierte Mordermittlerin. Kurze Zeit später schon mag er die alte Dame wieder vergessen haben. Wie dem auch sei, Oma Puschs Qualitäten erschließen sich einem nicht im Vorüberziehen. Wer jedoch ein wenig länger am Tresen der kleinen Bude stehen bleibt und ihr gut zuhört, der erfährt so einiges, was sich an der Küste abspielt. Wie zum Beispiel der olle norwegische Fischer Kjetil Gudmundsson, der heute einige Zeit später vom Meer zurückgekommen war als die anderen und darum das Wichtigste verpasst hatte. Ein Rollmopsbrötchen kauend ließ er sich von Oma Pusch die grauenhafte Entdeckung des Tages schildern. Eine Leiche, geradewegs vor ihren Augen, quasi von Angesicht zu Angesicht. Aber was war passiert? Oma Pusch, die eigentlich Lotti Esen hieß, war guter Dinge, als sie am Morgen aufstand. Die Sonne schien. Endlich ein warmer Tag, der die Touristen ans Meer locken würde. Sie konnte aus ihrem Alkoven sehen, wie sich das orangefarbene Licht schon im Flurspiegel brach, obwohl es noch dämmerte. Mit Schwung schlug sie die Bettdecke auf und sprang aus dem Bett. Erstaunlich für ihre fast so und so viele Jahre. Nein, wir wollen ihr den Gefallen tun und das genaue Alter nicht verraten. Das hat sie nämlich nicht so gerne. Auf jeden Fall ist sie eine sehr agile ältere Dame. Es war längst Mai, aber die Temperaturen hatten sich bisher zurückgehalten. Oma Pusch sehnte sich nach warmen Tagen und streckte sich. Es knackte an diversen Stellen in ihren Gelenken. Sie grinste, weil sie darüber nachdenken musste, ob daher vielleicht der Begriff alter Knacker kam. Als sich alle Knochen und Sehnen wieder an der richtigen Stelle befanden, ging sie zu einem ihrer Wohnzimmerfenster, das direkt nach Osten und damit zum Hafen hinausging. Im Vorübergehen fiel ihr Blick auf die Uhr. Fast 6. Die meisten Fischer würden schon wieder verteut haben und sich auf den Feierabend freuen. Ihr eigener Tag begann erst und es schien ein wundervoll heiterer zu werden. Genüsslich zog Oma Pusch die Gardine des linken Fensters zur Seite und öffnete es, um das Sonnenlicht noch direkter hereinzulassen. Sie schloss die Augen, fühlte lau die Wärme über ihr Gesicht streichen und roch dabei die Seeluft in allen Facetten. Glück konnte viele Gesichter haben. An der Nordsee leben zu können, war eines davon. Als sie das rechte Fenster öffnete, blickte sie direkt nach unten auf die Decks der Fischerboote, um zu sehen, wer schon vom Meer zurückgekehrt war. Morten Hansen zum Beispiel, ein Vetter um 3 Ecken, und der junge Stiesel Ole Piepenbrink. Der hockte da auf der Reling mit ihrem Enkel Sönke und drehte sich eine Zigarette. Wenn der den jungen Mann bloß nicht zum Rauchen verführte, dachte sie. Sönke fuhr seit kurzem mit seinem Vater Mats raus. Ein Umstand, den Oma Pusch nur schwer verdauen konnte, weil ihr letzter Gatte in die Jagdgründe der Fische eingegangen war, die er eigentlich hatte fangen wollen. Das war Frithjof, der dritte in der Reihe ihrer Ehemänner gewesen, aber davon später mehr. Sie hoffte auf Poseidons Milde für ihre Lieben, wobei sie Mats nicht unbedingt dazu zählte. Er war angeheiratet und nicht gerade der Schwiegersohn gewesen, den sie sich für ihre Tochter Gertin gewünscht hatte. Aber schwamm drüber, die Natur hatte es so gewollt. Gegen die Liebe konnte man nichts machen. Aber wir schweifen ab, zurück zum Hafen in der frühen Morgenstunde, die angeblich Gold im Mund haben soll. Doch das war bei Oma Pusch an diesem herrlichen Tagesbeginn leider nicht vergönnt. Sie schaute nämlich aus ihrer Wohnung im Dattein noch ein wenig in die Gegend. Das alte Fachwerkhaus, das im Erdgeschoss eine Kneipe beherbergte, lag ein Stück oberhalb der Hafenpromenade. Darum blieb ihr Blick geradewegs und nahezu auf einer Höhe an Emil kleben, der am Mast seines eigenen Kahns hing wie eine schlaffe Fahne. Seine offenen Augen starrten sie an, fast vis-à-vis. Es waren nur ein paar Meter dazwischen. Sie unterdrückte einen Schrei. Diese wächserne Blässe kannte sie nur zu gut. Der Emil war tot. Jetzt bloß kein Aufsehen hier am Fenster erregen, dachte Oma Pusch bei sich. Denn das hätte unweigerlich dazu geführt, dass man die Polizei rief, ohne ihr die Möglichkeit zu geben, die Situation etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie musste dringend ihre Freundin Rita anrufen. Die hatte ihr schon beim letzten Fall hilfreich zur Seite gestanden. Und sie nannte ein Opernglas ihr eigen, das jetzt außerordentlich hilfreich sein würde. Schnell wählte sie Ritas Nummer und zog nebenbei das Tuch von Ronnys Käfig. Der nackte Graupapagei sah sie schläfrig an und streckte einen Fuß unter seinen ausgespreizten Flügel. Dann gähnte er. Oma Pusch konnte sich immer noch nicht daran gewöhnen, dass er wie ein gerupftes Hähnchen aussah, das gleich von selbst in die Pfanne springen wollte. Eine Stoffwechselerkrankung hatte ihn seines Federkleides beraubt. Ansonsten war er putzmunter, was er mit einem lauten »Raus aus den Federn« bekundete. Auf Sächsisch versteht sich, denn der arme Kerl war nicht nur nackt, er sprach auch kaum Hochdeutsch. Er gehörte ihrer Cousine Mizi, die erst kürzlich von Leipzig an die Küste gezogen war und nun einen Friseursalon eröffnet hatte. Ihr Laden in Bensersiel lief hervorragend. Darum hatte sie ein wenig Zeit für Ronny. Und so stand sein Käfig immer noch bei Oma Pusch, die eigentlich nur kurzfristig auf ihn aufpassen wollte. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass inzwischen schon ein Jahr verstrichen war. Und er war ja auch ganz possierlich mit seinem Dialekt. »Moin, Ronny«, sagte sie mit dem Hörer am Ohr und freute sich diebisch, als ein »Moin, Moin« zurückkam. Der Sprachkursus der Norddeutsche zeigte Wirkung und damit trug die Einbürgerung langsam Früchte. Es tutete. Rita ließ sich Zeit. Oma Pusch vermutete, dass sie entweder im Keller oder auf dem Klo war und ließ es läuten, während sie mit dem Fuß ungeduldig die Schalen auf dem Teppich zusammenschob, die Ronny aus dem Napf geschmissen hatte. Nach dem 23. Mal ging ihre Freundin endlich ran. »Mensch, Rita«, rief sie in den Apparat, »liest du auf dem Klo Zeitung oder was dauert das da so lange, bis du rangehst?« »Ich war im Keller und habe Wäsche eingesteckt«, sagte Rita vollkommen aus der Puste. »Da musste ich erst mal hören und dann bin ich die Treppe raufgerannt wie ein Wiesel.« Vor Oma Puschs geistigem Auge entstand das Bild eines Nagers mit dem Gesicht von Rita, der eine Stiege hochwetzte und brachte sie zum Schmunzeln. Sehr schräg, aber auch irgendwie authentisch. »Du musst sofort herkommen«, flüsterte sie verschwörerisch, als ob jemand sie hören konnte. »Was ist passiert?«, fragte Rita neugierig. »Emil«, zischte sie bedeutungsvoll, »er ist tot.« »Ach«, entfuhr es Rita, »dass er so krank war, wusste ich gar nicht. Wann ist er denn gestorben?« »Woher soll ich das wissen? Er hängt mir hier direkt gegenüber«, sagte Oma Pusch. Rita glaubte, dass sie sich verhört hatte. »Er tut was?« »Mensch, er hängt am Mast seines eigenen Kutters«, zitierte Oma Pusch absichtlich langsam. »Und du bist sicher, dass er tot ist?«, fragte Rita. Oma Pusch stöhnte. »Wenn man so am Hals baumelt, kriegt man keine Luft mehr. Und wenn man nicht mehr atmet, ist man doch wohl tot, oder was denkst du?« Rita war manchmal einfach zu begriffsstutzig. »Ja, dann hat er sich wohl erhängt. Aber wieso?«, überlegte Rita. »Das wissen wir doch alles noch nicht. Jetzt setz dich endlich in Gang, damit wir ihn mit deinem Opernglas genauer unter die Lupe nehmen können. Es ist doch schlecht möglich, unbemerkt am Mast hochzusteigen am Tag. Und wenn wir noch länger warten, sackt er wegen des ablaufenden Wassers weiter nach unten ab. Es ist bald Ebbe. Für uns außer Sicht. Dann wird er bestimmt auch von anderen entdeckt. Sieh zu, dass du herkommst und mach kein Aufhebens im Hafen. Guck da bloß nicht hoch zum Mast.« Oma Pusch schnaufte. »Ja, ja, ruhig Blut«, erwiderte Rita. »Wir sind doch hier nicht in der Normandie, wo die so einen riesigen Tidenhub haben. Hier geht das mal alles schön gemächlich vonstatten. Er wird also langsam nach unten sinken, aber ich beeile mich trotzdem. Bis gleich.« Mit diesen Worten schmiss sie ihre Küchenschürze über den Stuhl im Esszimmer, grapschte nach dem Schlüssel und steckte das Opernglas in ihre Handtasche. Dann stieg sie auf das Rad vor ihrer Haustür. Abschließen war nicht nötig. Jeder kannte das bunte Vehikel von Rita und Touristen verirrten sich kaum hierher. In 0,nichts war sie am Hafen und parkte ihren Drahtesel direkt vor der Tür der alteingesessenen Kneipe Dateien, über der Oma Pusch wohnte. Neben diesem Haus gehörten ihr noch ein paar andere in Neuharlingersiel, aber sie liebte es, Seeluft in der Nase zu haben, wenn sie schlief. Hier war sie direkt am malerischen Hafen und hinter ihr lag der Deich, über den sie auf das Meer sehen konnte. Rita hatte es nicht vermeiden können, beim Vorbeifahren doch einen winzig kleinen Blick auf den Mast von Emils Kutter zu werfen, aber von hier unten fiel die Gestalt kaum auf. Wer rechnete auch schon damit? Man vermutete, dass Emil in seinem Bett lag, denn es hatte sich herumgesprochen, dass er krank war. Worin sein Leiden bestand, wusste niemand so genau. Da hatte es mehrere Varianten gegeben. Das konnten Oma Pusch und Rita täglich aufs Neue im Kiosk erfahren. Erna behauptete zum Beispiel, er sei schwermütig. Wobei Mariechen zu wissen glaubte, dass er sich die Grippe eingefangen hatte. Auch ein Magen-Darm-Infekt stand zur Debatte. Doch irgendwer hatte ihn kürzlich im Krankenhaus in Windmund gesehen. Seitdem hatten die vermuteten Erkrankungen an Schwere gewonnen. Eine Lungenentzündung und sogar eine Geschwulst in der Blase standen derzeit hoch im Kurs. Einige wollten sogar von komplizierten Operationen gehört haben. Wenn man ihnen Glauben schenkte, war nur das Herz an ihm noch intakt gewesen. Den Vogel schoss natürlich die steinalte Marga ab, die ein bisschen gaga im Kopf war. Sie war der Meinung, dass ein Geist in ihn gefahren sei. Nun ja, das war ja jetzt auch egal. Der Geist musste sich ein anderes Zuhause suchen, dachte Rita und klingelte bei Oma Pusch.
Ruhe, kreischte Ronny, als sie eintrat. Du nichts nutze, Hocknum.
Das ist ja eine tolle Begrüßung, sagte Rita mit einem Augenzwinkern. Die Klingel ist ihm zu laut. Ich werde wohl mal eine andere besorgen müssen, antwortete Oma Pusch. Hast du das Opernglas dabei? Na klar, sagte Rita und zog das kleine Ding aus der Tasche. Ich kann immer noch nicht glauben, was du mir erzählt hast. Na dann komm mal mit zum Fenster, bat Oma Pusch. Du kannst ihn auch ohne das Fernglas sehen. Natürlich keine Details und so, aber für einen ersten Eindruck reicht es. Rita verschwieg ihr, dass sie doch nach Emil gelinst hatte. Sie ging ins Wohnzimmer, ignorierte das wippende Brathähnchen auf der Käfigstange und sah aus dem Wohnzimmerfenster. Emil hing mit offenen Augen da und schaute sie an. Das heißt, eigentlich stierte er nirgendwo hin, denn sein Blick war leer und ausdruckslos. Sie wich zurück. Als eine Möwe auf seinem Kopf landete und ihn interessiert wie einen Leckerbissen beäugte, taumelte Rita zurück. Das war zu viel für sie. »Wir müssen die Polizei verständigen«, flüsterte sie leichenblass. »Oder hast du schon?« Oma Pusch schüttelte entrüstet den Kopf. »Wenn die erst mal da sind!« »Das kannst du doch nicht machen! Wir können ihn da nicht einfach so hängen lassen«, wandte Rita ein. »Mensch, Rita, das habe ich doch auch gar nicht vor«, erklärte Oma Pusch. »Ich will ihn doch nur genauer in Augenschein nehmen, bevor ich meinen Neffen anrufe. Das ist doch wohl verständlich.« Seit einiger Zeit war Eike Hintermoser Kommissar auf der Dienststelle in Esens. Ein Sohn ihrer Tochter Antje, die zu ihrem Leidwesen nach Bayern ausgewandert war. Obwohl sie sich dort ganz gut eingelebt hatte, blieb sie, was sie war. Eine Ostfriesin, jemand mit Migrationshintergrund. Erst Eikes Geburt stimmte die Alpenländler milde. Sie empfanden seine Ankunft als den Beginn einer Integration. Nur der Vorname hätte ruhig bayerisch sein können, fanden sie, und belächelten die Nord-Süd-Kombination von Vor- und Nachnamen. Eike Hintermoser, das klang schräg und stempelte ihn lebenslang ab. Glücklicherweise verpassten ihm Gleichaltrige in der Grundschule den Spitznamen Eizi, der tatsächlich landestypisch erschien, wenn man auch im ersten Moment nicht darauf kam, warum. Es hörte sich nämlich ähnlich an wie Ötzi, die Bergmumie aus dem Ötztal. Und dieser Vorfahr war ja geradezu der Inbegriff eines Einheimischen. Hier oben an der Küste nannten ihn jedoch alle Eike. Ist ja logisch. So hieß er schließlich. Und Oma Puschs Neffe würde einen Teufel tun, seinen bajuwarischen Spitznamen an die Ostfriesen zu verraten, um sich der Lächerlichkeit preiszugeben. Sie selbst nannte ihn natürlich und hoffte inständig, dass die Liebe ihn festhalten würde. Der Grund war, dass sie sich auf eine Dirn mit einem echten norddeutschen Nachnamen erhoffte, den Eike im besten Fall annehmen sollte, wenn die Verehelichung anstand. Sie hatte auch schon eine im Visier, aber wir schweifen ab. »Hallo?«, fragte Rita. »Wo bist du mit deinen Gedanken? Die Möwen picken gleich ein Emil rum. Ruf jetzt sofort den Eike an.« »Später«, sagte Oma Pusch entschlossen und warf mit einem Korken nach dem Vogel, der verärgert kreischend aufflatterte. Rita schüttelte den Kopf. »Nee, nee, du hast Nerven. Gib mir bitte einen Schnaps.« »Was hättest du denn gerne für einen?«, fragte Oma Pusch. »Was Hochprozentiges.« »Also, ich hätte da was Passendes«, schlug Oma Pusch vor. Ein Friesengeist, wie wär's? Rita fielen Magas Worte wieder ein, aber sie schüttelte den Gedanken ab. Gut, aber ohne Anzünden und den ganzen Schnickschnack. Ich nehme ihn pur, bat Rita, die immer noch keine Farbe im Gesicht hatte. Oma Pusch schenkte ihr einen doppelten ein mit 54% und sah zu, wie Rita den Pfefferminzschnaps trank und dann hustete. Sie klopfte ihr auf die Schulter. Jetzt bleib mal schön hier sitzen, schlug Oma Pusch vor und ging mit dem Opernglas zum Fenster. Möchtest du, dass ich dir berichte, oder soll ich dich lieber mit Details verschonen? Bist du verrückt? Selbstverständlich will ich alles wissen. Aber ich möchte nicht so genau hinschauen, verstehst du? Fragte Rita. Oma Pusch nickte. Aber sie hörte nicht mehr richtig zu, weil sie Emil vom Namen betrachtete und völlig in sein Gesicht vertieft war. Die Haare standen wirr im Wind, so hatte sie freie Sicht auf sein Profil. Für einen Toten sah er halbwegs passabel aus. Gut, er war ein bisschen blassblau, etwas aufgedunsen und die Augen standen offen, als ob er staunen würde. Sein Mund war nicht ganz geschlossen, es blitzte die Zahnreihe durch die Lippen, wenn man den Eindruck hatte, dass nur die untere ein wenig herabhing. Interessanterweise war nirgendwo Blut zu sehen. Nur ein paar punktförmige Flecken um die Lider, die Oma Pusch einen Hinweis gaben. Und, fragte Rita, kannst du schon was Genaueres sagen? Ich wundere mich, antwortete Oma Pusch. Wieso, wollte Rita wissen. Er ist zu schön für einen Erhängten, gab Oma Pusch Auskunft. Ich habe mal gehört, dass die ganz schrecklich aussehen sollen. Wie denn? Rita war im Zwiespalt mit sich selbst. Sie war auf der einen Seite wahnsinnig neugierig und auf der anderen Seite etwas zart beseitet. Fragen musste sie trotzdem. Also ich hörte mal, dass denen die Zunge aus dem Mund hängen soll. Tut sie bei Emil aber nicht. Rita schluckte und fühlte ihre eigene schwer hinter den Zähnen liegen. Aha, entfuhr es ihr. Dann hustete sie wieder. Oma Pusch war längst wieder bei der Leichenschau. Der Hals war wichtig. Den sollte sie sich genauer ansehen, damit sie später im Internet ergründen konnte, welche Spuren sich dort zeigten. Leider drehte sich Emil etwas im Wind, sodass sie nicht frontal auf ihn gucken konnte. Dafür hatte sie jetzt eine gute Sicht auf das Seil. Du, der hängt an einem knallroten Seemannsknoten, glaube ich. Aber ich kenne die Knüpfart nicht, rief Oma Pusch ihrer Freundin zu. Komisch, gab Rita zurück. Ich dachte, man muss so einen wie im Wilden Westen nehmen. Dass sich welche von der Küste auch eignen, ist ja interessant, finde ich. Habe ich auch nicht gewusst, gab Oma Pusch zu. Ich kenne nur die aus den Lucky Luke-Heften. Oma Pusch grinste und nickte. Man müsste eine ordentliche Digitalkamera haben, um alles festzuhalten, sagte Rita. Das ist die beste Idee, die du seit langem hattest, freute sich Oma Pusch. Meinst du, wir können ihn so lange hängen lassen, bis ich eine besorgt habe? Leih dir doch eine von Enno, schlug Rita vor. Ich wette aber, er wird den Braten hinterher riechen und dir die Hölle heiß machen. Enno Esen war Oma Puschs Schwager, der Bruder des im Meer verschollenen Frithjof. Als Modearzt für vor allem weibliche Touristen hatte er in der Vergangenheit nichts anbrennen lassen. Jetzt war er allerdings in die Jahre gekommen und hatte sich in vielerlei Hinsicht umorientiert. Er vernaschte nicht mehr alles, was nicht bei drei auf dem Baum war. Rein arbeitstechnisch war er neben seinen Sprechstunden in der Dépendance der Rechtsmedizin Lehr für die Untersuchung außergewöhnlicher Todesfälle verantwortlich. Sie lag im Keller des Bestattungsinstitutes Fritsche und Esen in Esens. Noch immer haderte Oma Pusch mit dem Umstand, dass ihr Sohn Nils einen Beruf ergriffen hatte, der ihn für die Damenwelt als Totenwäscher deklassierte. Das dachte sie zumindest, weil er noch immer ungebunden war. Sie konnte ja nicht ahnen, dass es ihr Jüngster ziemlich bunt in der Umgebung trieb, ohne sich festlegen zu wollen. Seinen Beruf verschwieg er meist, er war ja schließlich nicht blöd. Welche Frau stellte sich schon gerne vor, womit sich seine Hände tagsüber beschäftigten, wenn sie sich nachts von ihm streicheln ließ? Ja, und jetzt ist es so, dass der Enno Esen nämlich an der Haustür klingelt, weil er Oma Pusch Brötchen mitgebracht hat. Und das können die zwei Damen natürlich in ihrer Wohnung oben überhaupt nicht gebrauchen, denn die wollen ja weiter gucken, was mit dem Emil ist. Also müssen sie sich eine List ausdenken. Oma Pusch hat plötzlich schreckliches Kopfweh und muss ins Bett. Aber Enno Esen ist Arzt und der will sie jetzt verarzten. Und was braucht man, wenn man Kopfweh hat? Man braucht frische Luft. Also muss er das Wohnzimmerfenster aufreißen. Ach du Schreck, und da hängt er ja, der Emil, ne? Ja, wenn Sie wissen möchten, wie es in diesem Buch weitergeht, Sie finden mich hier gleich noch einmal zum Signieren, aber natürlich in derselben Halle auch am Stand A107. Dort bin ich noch bis heute.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.